rettender Glaube, wie Glaube sich auswirken kann. Von einer Missionarin wird erzählt, dass die monatliche Überweisung ihres Lebensunterhalts nicht auf dem Konto eingetroffen ist. Jetzt, da hast du noch die Kopfhörer für euch, Nilams. Die zwei ist in Englisch. Auch danke vielmals denen, die jetzt hier übersetzen, Nid und Corina, Nid in Thai und Corina in Englisch. Also, von einem Missionarin wird erzählt, dass die monatliche Überweisung für ihr Lebensunterhalt nicht auf ihrem Konto eingetroffen war. Es gab irgendwie ein Missverständnis mit der Bank. Jedenfalls fiel die Zahlung genau in die Zeit einer ernsthaften Erkrankung. Mangels Geld musste sie Hafergrütze und Konservenmilch diese Zeit überbrücken. Ich finde schon, der Begriff Hafergrütze klingt schon ein bisschen unappetitlich für mich, aber offenbar hatte sie dann nichts anderes. Und endlich nach 30 Tagen traf dann auch das Geld ein, aber mittlerweile war sie auch wieder gesund geworden. Während eines Heimataufenthalts erzählte sie diesen Vorfall einem Arzt, der erkundigte sich nach den Symptomen ihrer Krankheit und er meinte dann, wenn ihr Geld rechtzeitig eingetroffen wäre, würde sie vielleicht nicht mehr leben. Denn die beste Behandlung dieser Krankheit sei eine 30-tägige Hafergrütze-Diät. So kann uns Gott bewahren. Und solche Geschichten lieben wir ja. Oft erkennen wir in schwierigen Situationen Gottes Handeln und seine Absichten nicht und manchmal entdecken wir sie erst später und oft überhaupt nicht. Wir könnten vermutlich mehr Geschichten erzählen über Erlebnisse, die wir haben, wo wir gar nicht begreifen, was der Sinn dieser Sache gewesen ist. Aber wir lieben natürlich die Geschichten, die wir deuten können, weil dann ist alles immer wunderbar und unsere Welt und unser Glaube ist in Ordnung. Heute beschäftigen wir uns mit einer speziellen Bewahrung, die Abraham erlebte. Lesen wir zuerst den Abschnitt in 1. Mose, Kapitel 12. Wir haben übrigens jetzt dann einfach in diesen vier Abschnitten haben wir das Kapitel 12 miteinander genau angeschaut. Und jetzt kommt der letzte Teil dieses Kapitels. Damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hatte. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham, schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Alles im Plural. Mehrfach. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit, ihn und alle anderen in seinem Palast. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte zu ihm, warum hast du das getan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie und geh. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze bringen. Wie lange Abraham bereits im Land Kanaan lebte, als sich dort eine Hungersnot ausbreitete, wissen wir nicht. Jedenfalls sah sich Abraham gezwungen, nach Ägypten zu ziehen, um seine Leute und den Tieren das Überleben zu ermöglichen. Er hatte ja große Herden. Ägypten war die Kornkammer der antiken Welt, der fruchtbare Boden, der regelmäßig durch den Nil bewässert wurde, ermöglichte ertragsreiche Ernten. Abraham musste nach Ägypten ziehen, um die Hungersnot in Kanaan zu überbrücken, was später seine Nachkommen auch tun mussten, aber dann länger natürlich in Ägypten blieben, 400 Jahre. Man muss sich das einfach vorstellen, Abraham kommt in dieses Land, das Gott ihm versprochen hat. Und kaum ist er in diesem Land, das Gott ihm versprochen hat, muss er schon wieder weg, weil eine Hungersnot da ist. Und Reisen war in der damaligen Welt mit hohen Risiken verbunden. Für uns ist eine Reise, weil eine Reise meistens, wenn man nicht gerade in die gefährlichsten Regionen gibt, das höchste Risiko, dass wir verunfallen. Flugzeug abstürzt, Schiff untergeht oder weiß ich was. Doch damals, so denke ich, waren die Risiken wesentlich höher. Man musste damit rechnen und sehr oft damit rechnen, überfallen, bestohlen und gar ermordet zu werden. Abraham war sich diesen Gefahren bewusst und seine wunderschöne Frau Sarai, übrigens heißt sie Sarai, Sarai ist ihr ursprünglicher Name und sie bekommt ja dann mit Abraham zusammen auch nachher den Namen Sarah, aber jetzt hier heißt sie noch Sarai, deshalb spreche ich von Sarai, das ist nicht einfach eine andere Art Sarah auszusprechen, sondern sie hat Sarai geheißen. Im Kapitel 17 gibt ihr Gott den neuen Namen Sarah, Mutter vieler Völker. Und Abraham bekommt den Namen Abraham, Vater vieler Völker. So. Deshalb Sarai, nicht, dass ihr euch jetzt da aufhält und denkt, was spricht er jetzt wieder von Sarai die ganze Zeit, das heißt doch Sarah. Hier heißt sie eben noch Sarai. Abraham war sich eben dieser Gefahr bewusst, denn seine wunderschöne Frau Sarai erhöhte das Risiko, dass er ermordet werden könnte. Sarai war mit ihren 65 Jahren eine Frau von umwerfender Schönheit. Sie würde heute problemlos den Miss Universum-Preis gewinnen und zur Miss Universum ernannt. Sie müsste nicht einmal große Vorbereitungen treffen. Ihre Schönheit war umwerfend. So sagte Abraham zu Sarai, als sie die Grenze nach Ägypten überschritten hatten: Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sie werden Abraham töten, denn dadurch wird Sarai zur Witwe und eine Witwe kann man heiraten. So einfach und brutal löste man damals seine Probleme. Würde Abraham getötet, dann gäbe es für Sarai keinen Ausweg mehr. Sie wäre dem Mann, der für die Ermordung ihres Mannes verantwortlich wäre, schutzlos ausgeliefert. Und deshalb bittet Abraham, Sarai, sagt, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Das war keine hundertprozentige Lüge, denn Sarai war tatsächlich eine Halbschwester Abrahams. Die beiden hatten denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Sie sagten den Ägyptern einfach nicht die ganze, sondern nur die halbe Wahrheit. Und kam in Ägypten eingetroffen, traf ein, was Abraham vermutete. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Sie war eine Attraktion in Ägypten. Der Ruf ihrer außerordentlichen Schönheit drang bis zum ägyptischen Königshof. Die Hofleute priesen Sarai vor dem Pharao in den höchsten Tönen. So etwas, so eine Frau hatten sie noch gar nie gesehen. Dass es so schöne Menschen gibt, konnten sie sich gar nicht vorstellen. Das musste der Pharao wissen. Unbedingt. Schließlich gehören die schönsten Frauen des Landes dem Pharao. Und offensichtlich war Pharao auch dieser Meinung. Er ließ Sarai in seinen Palast holen. Und wie das in der damaligen Kultur war, wurde Abraham als Bruder der Sarai bevorzugt behandelt. Sarai zuliebe war der Pharao freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Alles in der Mehrzahl, mehrfach. Diese großzügige Gabe unterstreicht, wie unglaublich schön Sarai gewesen sein musste. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte Abraham vielleicht einen Esel bekommen. Aber das war ein unglaublich großes Brautgeschenk, eine große Mitgift, die Abraham ihr übergeben wurde. Abraham war bereits ein sehr reicher Mann und diese großzügigen Geschenke waren für ihn, wie wenn man Wasser in den Rhein tragen würde. Bestimmt hätte er gerne auf diese Brautgeschenke verzichtet und dafür seine Sarai bei sich gehabt. Die Vorstellung, dass ein anderer Mann sich Sarai zur Frau nehmen wird, musste für ihn eine unerträgliche Vorstellung gewesen sein. Männer jener Kultur, und ich denke, dass das bei vielen Männern bis heute auch so ist, ertragen die Vorstellung nicht, wenn sich ein anderer Mann an der eigenen Frau vergreift. Und im Buch der Sprüche heißt es, wer mit der Frau eines anderen Ehebruch begeht, muss den Verstand verloren haben. So etwas tut nur einer, der sein Leben leid ist. Das tut nur einer, der sterben will. Warum? Denn der Mann, der das tut, muss damit rechnen, dass sich der Ehemann rächen wird. Früher oder später. Irgendwann wird ihn die Rache dieses Ehemannes treffen. Nun, Abraham befand sich in einer Zwickmühle. Was hätte er denn tun sollen? Hätte er einfach dazu stehen müssen, dass Sarai seine Frau ist? Hätte er das getan, wäre er ziemlich sicher getötet worden und Sarai wäre trotzdem beim Pharao gelandet. Jedenfalls schien diese schmerzliche Lage alles in eine unerreichbare Ferne zu rücken, was Gott dem Abraham versprochen hatte. Wie sollte Abraham jetzt diesen Nachkommen bekommen, wenn seine Frau einem anderen Mann gehört? Aussichtsloser könnte seine Situation nicht sein. Das war mit größter Wahrscheinlichkeit einer der tiefsten Tiefpunkte im Leben von Abraham. Und wie sollen wir diese Vorgehensweise von Abraham und Sarai beurteilen? Was hätten sie anders und besser machen können, damit sie nicht in diese Lage kommen? Hätte Abraham als Mann des Glaubens nicht Gott vertrauen sollen und einfach dazu stehen, dass Sarai nicht nur seine Schwester, sondern auch seine Frau ist? Hätte er nicht vertrauen müssen, dass Gott ihn und Sarai dann beschützen würde? War das nicht eher eine Verhaltensweise, die in die Kategorie Unglaube gehören würde und nicht in die Kategorie Glaube? Hat hier Abraham seine Vorbildfunktion verlassen? Nun, die Bibel beantwortet uns diese Frage nicht. Und da Abraham und Sarai diese Anmachung, dass sie sich als Geschwister ausgeben, später wiederholten, macht deutlich, dass sie diese Vorgehensweise nicht als ungehorsam gegenüber Gott angesehen hatten. Deshalb würde ich Abraham keine Schuld suchen und nicht mit moralischen Maßstäben dieses Geschehen beurteilen. Das ist in der Auslegung, finde ich, einer der größten Fehler, wenn wir die Bibel nur immer unter diesem moralischen Aspekt anschauen. Darf man das nicht? Ist das gut, ist das schlecht? Wenn wir diese Kategorie nehmen, die moralische, dann müssen wir sagen, ja, wir müssen Abraham schon ein bisschen schuldig sprechen, weil er hat ja nicht die ganze Wahrheit gesagt und von einem Gläubigen erwartet man, dass er die ganze Wahrheit sagt und. Und er hat den Pharao ja irgendwie getäuscht. Es führt alles in die Irre. Die Schrift sagt uns überhaupt nichts, beurteilt das nichts. Man kann hier nicht mit einem moralischen Maßstab kommen, dann versteht man nicht, was hier eigentlich geschieht und was uns hier diese Geschichte sagen will. Hätte Gott gewollt, dass sich Abraham anders verhalten sollte, dann hätte er ihm das sagen können. Denn er sagt ihm auch deutlich, dass er ins Land Kanaan ziehen soll. Und bei dieser Gelegenheit hätte er ihm auch sagen können, dass er problemlos überall sagen kann, dass Sarai seine Frau ist und dass er sich verbürgt und ihn beschützen werde. Aber offensichtlich tat das Gott nicht. Und so handelte Abraham, wie damals ein verantwortungsbewusster Mann sich verhielt. Und wenn jemand in diesem Abschnitt schuldig gesprochen wird, dann ist es der, den wir nicht schuldig sprechen würden, nämlich der Pharao. Wir würden den in Schutz nehmen, Gott nicht. Weil der Pharao sich der Frau, die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn. Hier wird nicht Abraham bestraft, weil er gesagt hat, das ist meine Schwester, sondern hier wird der Pharao bestraft, weil er Sarai zu sich genommen hat. Der Pharao, der von seinem Volk göttlich verehrt wurde, war sich gewohnt zu nehmen, was er haben wollte. Hätte er Abraham gefragt, ob er seine Schwester haben dürfte, dann hätte Abraham bestimmt gesagt, nein, du kannst sie nicht haben. Aber das zeigt ja offensichtlich, dass er gar nicht gefragt hat. Er ging nicht mal selber hin. Er schickte seinen Soldaten und sagte, dann holt diese wunderschöne Frau. Ich nehme sie mir. Sarai wurde Abraham entrissen. Und genau wie es hier Abraham ging, so kann es uns als Christen auch ergehen. Wir können in sehr schwierige, irritierende und nicht nachvollziehbare Lebensumstände geraten. Schwierigkeiten, denen wir ausgeliefert sind. Oft beschäftigt uns dann die Frage, warum Gott nicht sofort eingegriffen hat. Warum er es so weit kommen ließ. Man könnte auch sagen, ja, warum musste dann Sarai so schön sein und warum musste das dann allen auffallen und warum musste dann das im Königshof bekannt werden, warum musste dann der Pharao diese Sarai holen, warum hat das Gott nicht verhindert? Es ist eine Tatsache, dass wir im Leben Tiefen durchschreiten müssen und den Sinn und die Bedeutung nicht erkennen. Im Leben von Abraham sehen wir sehr deutlich, dass rettender Glaube uns nicht vor jeder notvollen Situation bewahrt. Nicht aus jeder Schwierigkeit sofort herausholt. Abraham, so denke ich, war gefühlsmäßig am Boden zerstört. Er musste zusehen, wie ihm seine Frau weggenommen wurde. Selbst wenn er wollte, hätte er nicht helfen können. Es hätte nichts daran geändert, dass Sarai zum Pharao musste. Sie hätten dann ihn einfach getötet und dann wäre sie diesem Mann komplett ausgeliefert gewesen. Alles schien verloren. Gottes Versprechen schien in diesem Moment unerreichbar zu sein. Wie will Gott sein Versprechen noch erfüllen, wenn es Sarai weg ist? Aber gerade da, wo Menschen hilflos sind und keine Ahnung haben, wie es nun weitergehen soll, greift Gott ein. Gott ließ eine schwere Krankheit im Palast ausbrechen, eine Epidemie. Der Herr bestrafte den Pharao mit einer schweren Krankheit, ihn und alle anderen in seinem Palast. Diese Krankheit, die den Pharao und alle Menschen im Palast ergriffen hatte, verhinderte, dass der Pharao sich Sarai zur Frau nehmen konnte. Und der Pharao muss verstanden haben, dass diese Epidemie etwas mit Sarai zu tun haben musste. Ich nehme an, dass Sarai selber von dieser Krankheit verschont geblieben war. Heute würden wir fragen, was ist das für ein Virus oder für ein Bakterium, das diese Krankheit verursacht hat. Doch damals fragte man, ob sich ein Gott für irgendetwas rächen würde. Ob es eine Strafe Gottes ist. So geistlich, so religiös war der Pharao noch. Die waren ja alle damals sehr religiös. Bis heute ist ja der Mensch religiös. Da Sarai vermutlich die einzige Person war, die gesund geblieben war, kann ich mir vorstellen, dass Pharao sie fragte, ob sie für diese plötzliche Erkrankung eine Erklärung hätte. Und sie wird ihm gesagt haben, dass sie Abrahams Frau sei und der Gott Abrahams in dieser Weise darauf reagieren würde, weil er sich ihrer bemächtigt hätte. Das muss dem Pharao eingeleuchtet haben, denn das war auch in seinem Land nicht richtig, wenn ein Mann eine verheiratete Frau zu sich nahm. Deshalb ermordete man ja den Mann, dann war sie ja nicht mehr verheiratet. Nun, der Pharao ließ darauf Abraham zu sich kommen und stellt ihn zur Rede. Warum hast du mir das angetan? Warum hast du mich der Macht und der Kraft deines Gottes ausgeliefert? Warum hast du es zugelassen, dass ich dieses Risiko eingehe? Du musst es doch wissen, wie mächtig dein Gott ist. Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Ja, wie hätte er das sagen können? Er hat ja Soldaten geschickt. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Ob das wirklich so gewesen wäre, dass er Sarai nicht zu sich genommen hätte, wenn er das gewusst hätte, würde ich bezweifeln. Vermutlich hätte er Abraham töten lassen, damit er Sarai zu sich nehmen konnte. Eine so schöne Frau wollte sich bestimmt nicht entgehen lassen. Aber es ist ein menschlicher Zug, dass wir in einer Notsituation im Rückblick theoretisch vernünftiger gehandelt hätten, als wir es dann wirklich getan hätten. Er gab Sarai frei, sagte Abraham, nun, sie gehört dir, sie gehörte sowieso ihm. Nimm sie und geh. Der Pharao war von der Macht des Gottes Abrahams dermaßen beeindruckt, dass er von ihm weder Tiere noch Sklaven zurückforderte. Er schickte ihn einfach weg. Er hätte ja sagen können, so, jetzt kannst du die Sarah haben und jetzt gibst du mir wieder den Brautpreis, den ich bezahlt habe. Aber von dem wollte er gar nichts mehr wissen. Abraham wird von dieser Wendung seines Schicksals überrascht gewesen sein. Gott zeigt ihm dadurch, dass er sich ganz und gar auf ihn verlassen kann. Bei Gott gibt es keine aussichtslosen Situationen. Er hält seine Versprechen und er bringt die Menschen ans Ziel, denen er es versprochen hat. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Abraham Gott noch nicht lange kannte. Er lernte im Verlauf seines Lebens Gott immer besser kennen. Gott hat ihn ja herausgerufen, hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt, religiös. Und jetzt lernt er diesen mächtigen Gott immer besser kennen. Und so ist das auch bei uns. Wenn wir uns bekehren, kennen wir Jesus noch nicht so gut. Wir wissen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir jetzt Kinder Gottes sein können. Wir lernen ihn, wenn wir ihm nachfolgen und ihm vertrauen, immer besser kennen. Und deshalb schreibt Paulus den Ephesern, dass Gott verschiedene Menschen begabte, damit wir Jesus immer besser kennenlernen können. Er schreibt, der Dienst dieser Leute soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zu voller Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Also wir wachsen in der Erkenntnis des Glaubens, das heißt, wir wachsen in der Erkenntnis von Christus. Und so ist der Abraham gewachsen in der Erkenntnis Gottes, durch all diese Erfahrungen. Und so geschieht das auch heute. Natürlich durch die Schrift, durch Lehre lernen wir Gott besser kennen, aber auch geschieht das durch das, was wir mit Gott erleben. Auch in schwierigen Situationen, wie er uns beisteht. Wir erfahren, dass Gott uns hilft, damit wir das Ziel erreichen. Gott kümmert sich jedoch, und das ist nun wichtig, nicht immer darum, dass es uns gut geht und wir überglücklich sind. Er will uns aber durch eine finstere und feindlich gesinnte Welt hindurch uns ans Ziel bringen. Er hilft uns, damit wir auf der neuen Erde ankommen werden. Er bringt uns in den Himmel. Das hatte nun Abraham erfahren. Er wusste nun, dass Gott nach unserem Empfinden sehr spät eingreift. Aber er wird im richtigen Moment eingreifen. Das ist nicht unbedingt der richtige Moment für uns. Aber es ist der richtige Moment für Gott. Gott ist treu. Er bringt uns ans Ziel. Er ist aber nicht zuständig dafür, sage ich jetzt mal ganz krass, nicht zuständig dafür, dass es uns hier immer gut geht und wir immer glücklich sind und wir kein Problem haben, keine Krankheit, keine Not. Nein, er will uns ans Ziel bringen. Das ist der Fokus, die Ausrichtung. So schreibt Paulus den Christen in Korinth, ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Er wird uns ans Ziel bringen. Scheinbar ausweglose und notvolle Situationen haben oft eine Bedeutung, die über unser Verständnis hinausreicht. Gott kann eine Situation herbeiführen und zulassen, weil er höhere Ziele verfolgt, die uns selber oft verborgen bleiben. Dafür ist dieses Ereignis mit Sarai und dem Pharao geradezu beispielhaft. Gott wollte diesem mächtigen Pharao, der damals die Welt beherrschte, das ist mein Verständnis dieses Geschehens, zeigen, dass der Gott von Abraham viel mächtiger ist als alle Götter Ägyptens. Pharao sollte erfahren, dass der Gott Abrahams der einzig wahre und lebendige Gott ist. Der große und mächtige Pharao, dem selbst göttliche Verehrung von seinem Volk zuteil wurde, musste sich vor diesem Abraham beugen, weil der Gott Abrahams mächtiger war als alle Götter Ägyptens. Pharao hatte keine Chance. Er musste anerkennen, dass der Gott Abrahams mächtiger ist. Und genau diese Botschaft wollte Gott ausrichten. Genau diese Botschaft wollte er in das Land der Ägypter senden. Darum musste etwas ganz Außerordentliches geschehen. Und wir sehen hier eine ganz praktische Anwendung des Grundprinzips, das Gott eingesetzt hat, das wir ja in dieser Reihe auch angeschaut haben. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also an dir, Abraham, kristallisiert sich heraus, wer ich Gott bin. Du bist mein Repräsentant, an dir kommt keiner vorbei. Wenn sie dir gut gesinnt sind, dann werde ich ihnen Gutes tun. Wenn schlecht, werde ich ihnen Schlechtes tun. Wenn der Pharao dir gut gesinnt ist, werde ich ihm Gutes tun. Wenn er dir deine Frau wegnimmt, dann werde ich ihm eine Krankheit schicken. Das ist dieses Prinzip. Der Pharao soll erkennen, dass weder seine militärische Macht noch seine Götterwelt gegen den Gott Abrahams eine Chance haben. Diese Begegnung des Pharaos mit Abraham war gleichzeitig auch eine Einladung an den Pharao, sich von dem Gott Abrahams zu beugen und ihn anzubeten. Aber das wollte dieser offensichtlich nicht, denn er verwies Abraham ziemlich eindeutig des Landes. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten. Also muss man sich mal vorstellen, da kam eine Abteilung, ich weiß nicht, wie viele Soldaten das waren, und Begleitschutz wurde er aus dem Land geführt, weil der Pharao sicher sein wollte. Der Mann muss raus, weil ich will mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Der ist zu mächtig. Er hätte sich von ihm beugen können, aber er wollte Abraham weg. Wenn uns Gott schwierige Zeiten durchleben lässt, dann kann es sein, dass wir einem höheren Ziel dienen. Zum Beispiel, dass andere Menschen von uns hören. Oder die Pechsträhne, die Sachs das letzte Woche durchgemacht haben, hat vielleicht ein höheres Ziel. Das werden sie nie erfahren. Aber Gott hat vielleicht ein höheres Ziel. Weil dadurch kommen sie eventuell mit Menschen in Kontakt, mit denen sie sonst nicht in Kontakt gekommen wären, wenn sie eine neue Kaffeemaschine kaufen, einen neuen Laptop und so weiter. Und so war es auch damals bei den Christen, die Jerusalem verlassen mussten, weil sie verfolgt wurden. Das war dramatisch, wirklich dramatisch für die Betroffenen. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr lebt jetzt schön eingerichtet, jetzt seid ihr Christen und plötzlich müsst ihr fliehen, alles zurücklassen, nur weil ihr Christen seid. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen für diese Menschen. Aber was waren die positiven Folgen? Oder anders gesagt, wie diente dieses Ereignis einem höheren Ziel? Lukas berichtet, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Das war das höhere Ziel Gottes. Menschen sollen gerettet werden. Schlussendlich geht es darum, dass Gott durch alles, was wir tun, geehrt wird. Wir müssen verstehen, dass es in unserem Leben nicht immer um uns geht. Wir glauben nicht und kommen zum Glauben, Und dann habe ich manchmal den Eindruck, meinen die Leute, jetzt bin ich das Zentrum der Welt geworden. Jetzt dreht sich sogar noch Gott um mich. Nein, zum Glauben kommen heißt, ich drehe mich jetzt um Gott. Er ist das Zentrum. Gott soll geehrt werden. Paulus schreibt den Korinthern im Blick auf die Zukunft, wenn alles unter die Herrschaft von Christus gestellt wird, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Es geht um Gottes Ehre schlussendlich. Wenn Gott uns bewahrt, dann bedeutet das nicht, dass uns schwierige und schmerzvolle Lebensabschnitte erspart werden. Ich denke, das ist so in unseren Köpfen drin. Bewahrung verbinden wir immer mit Bewahrung im Sinn von, mir passiert nichts. Die meisten von uns wissen, dass wir gerade durch den Glauben an Jesus Christus auch in Gefahr kommen können. Und natürlich erleben viele Bewahrungen, so wie wir sie uns vorstellen, keinen Unfall erleiden, von keinem Schicksal, von Schicksalsschlägen bewahrt geworden zu sein. Da bin ich auch sehr dankbar. Wir beten auch, wenn wir eine lange Autofahrt machen, beten wir vorher um Bewahrung. Bis jetzt sind wir bewahrt worden, aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist, bis ich dann sterbe, ob ich immer bewahrt werde oder nicht auch mal einen Unfall habe, einen schweren. Wenn Gott uns bewahrt, dann verfolgt er ein höheres Ziel. Es geht ihm nicht in erster Linie um die Unversehrtheit unseres Lebens auf dieser Erde. Weil dann wäre Paulus nicht geköpft worden und Petrus nicht gekreuzigt und Jakobus nicht getötet. Es geht nicht in erster Linie um die Unversehrtheit unseres Lebens auf dieser Erde. Es geht Gott vielmehr darum, dass wir unser Ziel erreichen, dass wir in den Himmel kommen. Und so schreibt Johannes in seinem ersten Brief, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Das macht Gott, das ist Bewahrung. Und weil es bei der Bewahrung nicht in erster Linie um das Abwenden von Leid geht, sondern um die Bewahrung unserer Seele, kann Paulus mit Überzeugung sagen, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, das ist interessant, wir haben in unseren Köpfen, wenn wir das hören, haben wir in unseren Köpfen vor allem den Tod, den sagen, ja, der Tod könnte uns theoretisch trennen, aber sogar das Leben könnte uns trennen. Weil das Leben manchmal sehr, sehr schwer sein kann. Und Paulus kann ein Lied davon singen, müsst ihr nur den 2. Korintherbrief lesen, wie schwer das Leben sein kann. Aber er sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist Bewahrung. Niemand und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es ist ein großes Geschenk, deine Kinder heißen zu dürfen. Und wir tun uns oft schwer, in dieser Welt, weil uns Dinge begegnen, die uns nicht gefallen, sich Sachen ereignet, wo wir uns fragen, warum du die nicht verhindert hast. Aber wir wollen uns davor vor dir beugen und dir sagen, dass wir dir vertrauen wollen. Und auch wenn wir nicht deuten können und keinen Sinn dem geben, was wir erleben, dir vertrauen, dass du schon weißt, was du tust und was du nicht tust. und dass deine Ziele höher sind als unsere. Dass es bei dir um viel mehr geht, als dass einfach unser Leben unversehrt bleibt und wir immer erfolgreich sind, keine Krankheit uns trifft, sondern du hast viel höheres Ziel, du willst uns nämlich in den Himmel bringen. Und dort wollen wir auch hin. Und dafür möchten wir dir danken. Amen.